So, herzlich willkommen zurück zum besten Podcast auf Spotify drin. Wir sind heute mal wieder zu dritt, aber nicht, weil Manu Zeit gefunden hat, sondern weil wir einen Gast am Start haben, wo wir uns sehr, sehr drauf freuen, auf das Gespräch jetzt. Mike und ich sind ja, wie ihr wisst, so ein bisschen biomechanik-affin unterwegs. Der Gast ist aber wir hoch drei, wenn man so will. Also es kann eine sehr, sehr nerdige Folge werden. Wenn das der Fall ist, dann seht es uns nach. Ihr könnt uns natürlich alle Fragen, die euch aufploppen, gerne stellen. Wir beantworten die dann. Wir versuchen das alles so verständlich wie möglich zu halten und werden nicht zu sehr abdriften, falls es passiert. So wie bei Mike und mir letztens beim Telefongespräch, wo er mich eigentlich nur fragen wollte, ich weiß gar nicht mehr, was du fragen wolltest. Du wolltest kurz was fragen und plötzlich waren wir 30 Minuten in einem Biomechanik-Fachsimil-Talk drin. Ja, wir haben einen Gast aus München von MTMT Gym. Das sollte dem einen oder anderen schon ein Begriff sein.
Ich glaube, Ich denke schon. Ich habe auf jeden Fall seit 2 Jahren öfter schon irgendwelche Beiträge von denen gepostet. Von daher glaube ich auch, dass du ja auch.
Ja. Ja. Immer wenn ich was sage und das untermauern möchte, schaue ich bei den Jungs nach. Ah, da ist ja was. Da kann ich, hier hast du noch eine externe Quelle. So, und jetzt glaub mir.
Genau. Wir haben den Quiz am Start. Wie geht's dir?
Super, ich habe gerade trainiert. Ich freue mich, dass unser Content verwendet wird, um euren Bias zu bekräftigen und im Internet weiter zu bestärken.
Ja, so soll das ja, so ist doch gut. Ich meine, Menschen funktionieren ja leider so, dass es immer mehr Quellen braucht, damit sie einem vielleicht zuhören. Das heißt, wenn ich irgendwas versuche zu erklären und dann das nachschieben kann, guck mal, die sagen das auch und es ergibt Sinn, so denk mal drüber nach, dann neigen die einfach dazu, wirklich drüber nachzudenken, anstelle einfach durchzuscrollen und zu sagen, ja komm, lass den labern, den Alten. Das ist halt so, das sind halt, ne? Genauso wie wenn irgendwie in der Brigitte steht, nach 18 Uhr keine Kohlenhydrate mehr essen. Das hat ja die Brigitte geschrieben, das muss man ja glauben. Und das lesen dann viele und so funktioniert das ja leider.
Ich glaube, du hast es gerade, also MTMT gerade mit der Brigitte verglichen. Ich bin mir nicht sicher, wie ich mich damit fühle.
Nein. Okay, wollen wir das Intro nochmal neu machen? Wir haben einen Gast von
Brigitte. Ich freue mich, hier zu sein.
Ja, die Brigitte der deutschen Kraftsportszene, MTMT Gym.
Eigentlich ja das genaue Gegenteil.
Das ist ein geiler Folgentitel. Ja. Nein, so war das nicht gemeint. Das war, oder wenn du so möchtest, kannst den Übertrag dahingehend machen, dass ihr so bedeutsam seid, dass euch Leute glauben, beziehungsweise dass ihr sich anhören, was ihr zu sagen habt. Wie eben die Moni 850, die sich die Brigitte kauft.
Also ich lese die Brigitte super gern persönlich, von daher habe ich das nur als Kompliment aus.
Okay, passt, dann haben wir das. Optimal. Ja, yes. Möchtest du, falls Leute dich nicht kennen, dich einfach mal kurz vorstellen, wie es zu deinem Namen kommt? Das würde mich nämlich auch interessieren, weil der ist ja jetzt nicht wirklich, den kenne ich nur bei dir.
Also ich bin Quiz, ich heiße mit echtem Namen Christopher Herrmann. Dieses Quiz ist irgendwie entstanden, ich glaube, also früher hieß ich Chrissy und dann hat irgendwann mal ein Freund von mir daraus Quizy gemacht und dann wurde aus Quizy Quiz und dann ist es irgendwie hängen geblieben. Das ist einfach so passiert am Ende.
Okay.
Ich bin Personal Trainer, ich bin Athlet, ich bin Dozent, Lehrer, Ausbilder, wie auch immer man das nennen will. Ich bin Content Creator, ich bin Podcaster. Ich habe Sportwissenschaften studiert hier in München. Und genau, das ist, glaube ich, so die kurze Zusammenfassung von dem, wer ich bin und was ich so mache.
Ja, freut uns auf jeden Fall, dass du da bist. Wir haben uns, also du hast unseren Podcast wahrscheinlich noch nie gehört, das ist auch vollkommen fein. der ist normalerweise so, dass Mike und ich und oder Manu, wenn er dabei ist, sehr viel nicht so, wie drücke ich das jetzt am besten aus?
Sehr viel labern.
So ernst, ja, dass wir erstmal labern am Anfang.
Ja, ja.
Ich glaube, den Part sparen wir heute uns so ein bisschen. Außer du hast da Bock drauf. Du kannst in dem Podcast übrigens alles sagen, was du möchtest.
Ja, wenn ja, du das, so das will ich hoffen.
In einem Podcast fluchen willst, kannst du es perfekt dafür. Ansonsten haben wir uns ein paar Fragen ausgedacht für dich, was wir denken, was uns selber interessiert und was auch die Zuhörenden interessieren könnte. Mike, möchtest du
ja,
mal
genau.
anfangen?
Ich meine, im Endeffekt hast du gerade auch eigentlich schon damit begonnen und aufgezählt, was du alles gemacht hast. Also erstmal einfach alles oder was du alles auch bist. Und ich will da gleich nochmal kurz anknüpfen, aber ich meine, einleitend wäre vielleicht die Frage eigentlich ganz cool, dass du ja davon gesprochen hast, dass du Dozent bist. Und ich glaube, also ich weiß nicht, ob sich das ausschließlich auf eure Webinare und Seminare beschränkt oder ob du auch darüber hinaus noch was machst. Also das wollte ich gerade einmal kurz klären, weil das weiß ich auch nicht, selber nicht.
Bis jetzt mache ich das intern. Ich meine, ich habe auch schon gesprochen auf zum Beispiel einem Physio-Kongress. In der Zukunft wird es wahrscheinlich noch mehr passieren. Wir haben auch gerade so ein paar Projekte in der Pipeline, wo wir quasi, wo ich nicht nur quasi für MTMT irgendwie referieren werde. Das ist auf jeden Fall was in der Zukunft passieren wird, worauf ich auch Bock habe. Aber in erster Linie geht es um unsere Online-Ausbildungen. Ich weiß, Referent klingt auch immer so ein bisschen komisch. Ich weiß immer nicht, welches Wort ich da verwenden soll. Also eben, aber irgendwie, ich glaube, Referent ist das Richtige. Ich finde das englische Educator finde ich am besten. So, ich educate halt. Mhm. Das mache ich nicht nur bei unseren Seminaren oder eben bei unserer Online-Ausbildung oder auf Instagram oder im Podcast. Also es gibt ja ganz viele Formate, wo ich irgendwie versuche, halbwegs kluge Sachen von mir zu geben. Genau, aber hauptsächlich konzentriere ich mich schon auf die Brand MTMT.
Ja, genau, und ich meine, im Endeffekt geht es ja dort vor allem primär darum, also natürlich um den menschlichen Körper und um Bewegung und mit Schwerpunkt Biomechanik. Also so nehme ich das zumindest wahr. Ich habe leider selber noch nicht, also die MTMT-Methode habe ich nicht, also selber nicht geholt. Ich wollte ja einmal auf das Seminar von euch, da war es leider schon ausgebucht. Aber grundsätzlich würde mich einmal gerade interessieren, oder uns beide, wie oder was dich ursprünglich dazu bewegt hatte oder inspiriert hat, dich eben in diesem Maß mit menschlicher Bewegung und mit Biomechanik auseinanderzusetzen. Also wie du dazu gestoßen bist und dazu gekommen bist.
Boah, das ist eine gute Frage. Also erstmal, unser Schwerpunkt ist nicht unbedingt die Biomechanik. Auch wenn man das vielleicht von außen manchmal so wahrnimmt, macht Sinn, dass du das so wahrnimmst, weil du halt sehr Bock auf das Thema hast. Und dann pickt man sich so seine Informationen raus. Unser Schwerpunkt ist eher, und ich benutze jetzt einfach dieses Wort, auch wenn ich es nicht gerne mag, eine ganzheitliche Sicht auf Training. So, und wir kommen aus dem Personal Training, mit ganz normalen Leuten. Das heißt, das färbt auch immer so ein bisschen unseren Content. Und ja, wie ist es dazu gekommen, dass ich jetzt da besonders in dieses Thema so tief reingetaucht bin? Weil das ist natürlich schon ein Thema, mit dem beschäftige ich mich besonders viel. Vor allem jetzt so in den letzten, ich würde mal sagen, 5, 6 Jahren. Und ich glaube, also es ist natürlich jetzt nicht auf einen Faktor zurückzuführen, aber ich habe mich halt immer irgendwie mit Training beschäftigt und ich habe mich halt wirklich nur mit Training beschäftigt. Ich habe mich mit Übungen beschäftigt, mit Trainingsplanung und so weiter. Ich habe früher jeden einen Artikel auf T-Nation gelesen. Ich weiß nicht, ob das irgendwer kennt. Bin, glaube ich, auch schon ein bisschen alt. Da hat man noch so Blogposts gelesen, so in meiner Anfangszeit, als ich als Personal Trainer angefangen habe. Ja.
So wie Team Andro quasi.
Oder ist das schon eine Kategorie weiter, weil das ein Forum ist?
Das ist wahrscheinlich sogar noch eine Kategorie weiter. Aber ich habe mich nie im deutschsprachigen Raum zum Beispiel fortgebildet.
Ja.
Und das ist auch was, das mich sehr, sehr geprägt hat. Also ich habe immer irgendwie in die USA geschaut. Von Anfang an war das so, dass ich meinen Content irgendwie daher mir geholt habe.
Mhm.
Und eben viel mit Training beschäftigt. Ich komme auch aus der, also wie ich angefangen habe bei MTMT, da war das ganze Gym noch sehr Powerlifting-orientiert, also von dem Training, das wir mit unseren Kunden gemacht haben, dem Training, das wir selber gemacht haben, als ich hier angefangen habe, das war jetzt vor gut 10 Jahren, da war ganz klar, dass es erstmal wichtig ist, dass man stärker wird in Squat, Bench und Deadlift. Also es war immer so ein Crossover, so ein bisschen aus Bodybuilding und Powerlifting. Und ich bin halt hier reingekommen und es ging halt einfach immer um die Praxis. Das heißt, es ging immer ums Training. Das Training mit dem Team, das Training mit meinen Chefs, mit den etablierten Coaches und so weiter. Und so bin ich dann langsam auch in die Rolle des Coaches gewachsen. Und dann kam irgendwann mal der Punkt, wo man so gemerkt hat, dass es da halt auch so irgendwie so ein paar Nerds gibt, die sich halt so wirklich mit Biomechanik und so weiter beschäftigen. Und ich glaube, einer der großen Auslöser war, als ich auf einem PRI-Seminar war. Also das PRI steht für Postural Restoration Institute. Und die machen zufällig, also das ist auch ein Reha-System quasi aus den Staaten. Und die machen zufälligerweise in München regelmäßig Seminare. Und dann waren die hier in München und wir haben uns mit einer kleinen Gruppe aus dem Gym da angemeldet, weil wir halt irgendwie von gewissen Strength Coaches aus den USA so mitbekommen haben, dass es irgendwie vielleicht interessant ist. Ich denke da in erster Linie so an Eric Cressy, der damals immer mal wieder was davon erzählt hat. Da war dann das Thema Atmung, war irgendwie auf einmal so ein Ding und so weiter. Dann bin ich auf dieses PRI-Seminar gestolpert und habe halt wirklich gar nichts gecheckt, so.
Kann man nachvollziehen, wenn man davor noch nie mit der Materie in irgendeiner Art und Weise konfrontiert wurde.
Yep. Und das hat so ein bisschen, und zwar nicht nur meinen Horizont, weil wir sind ja ein Team bei MTMT, es hat unseren Horizont geöffnet. Und zum Beispiel jetzt auch vom Andi, mit dem mache ich den MTMT-Podcast zum Beispiel zusammen, der war zu dem Zeitpunkt halt schon gute 20 Jahre im Game. Und also auch der hat nach 20 Jahren gemerkt, so, oh, okay, krass, da gibt es irgendwie noch ein bisschen mehr und man kann Bewegen auch anders denken und anders verstehen. Und dann ging die Reise so richtig los und dann habe ich mir neue Leute gesucht, neue Quellen gesucht, neue Mentoren gesucht. Und seitdem bin ich da in ganz tief ins Rabbit Hole reingefallen und bin bis jetzt auch noch nicht wieder rausgekommen. Das ist, glaube ich, so die Zusammenfassung. Und dann eben, dann kommen alle möglichen Leute dazu, alle möglichen Quellen. Und dann steigert man sich da halt so rein.
Ja, ja, klar. Hast du, also bei mir, bei Mike war das, glaube ich, auch so, wenn du sagst, du hast angefangen, dich mit Training zu beschäftigen und warst quasi schon Coach, hast du dann auch diesen Effekt gehabt, dass je mehr du ein biomechanisches Verständnis hast oder je größer das ist, desto besser kannst du coachen, weil du die Bewegung besser verstehst?
Erstmal nein, erstmal das Gegenteil. Ich hatte erstmal den Effekt, dass ich durch dieses neue Wissen verwirrt war quasi und Dinge in meinem Training, in meinem eigenen Training und auch in meinem Coaching eher zu kompliziert gemacht habe und teilweise meine Prioritäten nicht richtig verteilt waren. Auch so ein bisschen so Shiny Object Syndrom, weißt du, du hast was Cooles Neues und denkst so, okay, das ist jetzt der Shit. So in diese Falle bin ich auf jeden Fall getappt. Und ich glaube, das ist auch normal und ich glaube, das ist auch eine Entwicklung, die viele durchmachen, die sich quasi in der Tiefe dann so mit diesen Themen auseinandersetzen. Man zerdenkt dann erstmal Bewegung, wenn man anfängt, sich tatsächlich mit menschlicher Bewegung zu beschäftigen. Also da kam dann auch noch dazu, dass man sich irgendwie anfängt, mit dem Gangzyklus zu beschäftigen und so weiter. Also ich habe schon absichtlich gesagt, ich habe mich immer mit Training beschäftigt, mit Krafttraining und auch mit Kraftsport, aber ich habe mich eine lange Zeit nicht mit menschlicher Bewegung beschäftigt und das sind halt irgendwie in meinem Kopf unterschiedliche Dinge. Und eben als ich angefangen habe, glaube ich, war ich nicht unbedingt dadurch ein besserer Coach. Inzwischen bin ich es definitiv und auch schon seit ein paar Jahren. Also ich mache das jetzt schon 10 Jahre. Aber es gab definitiv eine Phase, in der mein Coaching nicht besser wurde durch mehr Wissen. Also vermeintlich mehr Wissen.
Okay. Weil du es nicht anwenden konntest oder und dich nicht sicher darin gefühlt hast?
Das auch, weil ich teilweise versucht habe, Dinge anzuwenden, die ich nicht ganz verstanden habe.
Ja.
Ist, glaube ich, ein Riesenproblem auch. Also gerade in dieser kleinen, nerdigen Biomechanik-Bubble, in der wir ja auch irgendwie so ein bisschen mit drin sind. Man lernt Sachen von Leuten, die sehr, sehr kluge Dinge sagen und man akzeptiert das als seine Wahrheit und dann macht man es nach und plappert es nach. Da hänge ich ziemlich lang drin und dann wendet man eben auch gewisse Techniken an. und denkt irgendwie, oh ja, mit der Technik verbessere ich jetzt deine Bewegungsoptionen hier und da. Und wenn du ganz fest dran glaubst, dann kann man sich das auch einreden. Aber irgendwann fängst du vielleicht auch an, wirklich Dinge zu überprüfen, zu testen und siehst so, hey, das funktioniert alles gar nicht so, wie es die klugen Leute im Internet oder in meinem Online-Mentorship gesagt haben. Und dann fängst du dir an, deine eigenen Gedanken zu machen. Dann fängst du an, wirklich für dich selber zu denken, kritisch zu denken. Und das war, deswegen war das ein extrem wichtiger Prozess für mich, dass ich auch erstmal diese Fehler gemacht habe.
Ja,
und dazu gehört, glaube ich, auch immer so ein bisschen so ein elitäres Denken, dass man so, ich habe jetzt was, das coole Neue gefunden und das ist voll der Shit und das kennt niemand in Deutschland und so weiter und ich bin was ganz Besonderes, mein Wissen ist was ganz Besonderes und so weiter. Und am Ende hast du aber eigentlich keine Ahnung und alles basiert eigentlich auf einer gewissen Unsicherheit, die dir aber nicht so wirklich bewusst ist, zumindest am Anfang nicht.
Und das ist super spannend, weil dir ist es am Anfang nicht bewusst und du denkst, du bist der Geilste und auf einmal landest du ganz schnell im Imposter-Syndrom.
Ja, das geht ist, dann immer
das
so.
Das geht rucki-zucki dort.
Relativ schnell. Wobei ich sagen muss, dass bei mir der Punkt eigentlich nie so da war. Also ich hab auch, Mike hat mich auch immer so mit so Sachen gefüttert und ich war dann erstmal so, ob das jetzt der neue heilige Gral ist? Keine Ahnung. Deswegen bin ich irgendwie in der Phase nicht so gewesen, aber ich kann das natürlich voll nachvollziehen. Ist spannend. Würde mich mal interessieren, in welcher Phase ich gerade stecke. Aber das weiß man ja immer erst so in einem halben Jahr oder so oder in einem Jahr. Wenn ich mir überlege, wie ich vor ja, 2, 3 Jahren noch so das Ganze angegangen bin, ist schon, ja, man entwickelt sich ja immer weiter, ne?
Ja,
aber ist ja auch gut so.
Kurz zur zeitlichen Einordnung, wann ist dieses Seminar gewesen von PRI, von dem du gerade sprachst?
Ich bin immer ganz schlecht mit so Zeit. Ich denke vor...
Du bist pünktlich gewesen, hey.
Pünktlich bin ich immer. Ich bin sogar immer
so.
Zu früh. Das
ja,
ist,
okay.
Das, aber so, weißt du, so in welchem Jahr war das? Ich würde ja, jetzt okay. mal sagen, es war vor 7 oder 8 Jahren. So, also es ist schon
lange
eine Weile
auf
her.
Jeden Fall. Ja.
Ja.
Okay, spannend. Du hattest jetzt gerade echt viele Sachen angesprochen und ich habe, ich weiß gar nicht, worauf ich da gerade als erstes eingehen möchte, aber... Ich glaube, also du hattest, ich versuche es nochmal kurz zu rekonstruieren, du hattest davon gesprochen, dass, ich hoffe, ich rekonstruiere es richtig, menschliche Bewegung und Training sind für dich unterschiedliche Dinge. Mhm. Hattest du das so angesprochen? Kannst
ja.
du da nochmal ein bisschen drauf eingehen, wieso du das so
siehst? Das ist mir auch hängen geblieben, ja.
Also, und also was der ausschlaggebende Punkt ist, dass du das so siehst?
Naja, Training ist ja quasi die Anwendung von menschlicher Bewegung in einem spezifischen Kontext, wenn du so willst, mit einem spezifischen Ziel meistens. Und menschliche Bewegung bedeutet für mich erstmal, wie bewegt sich ein Mensch? Und zwar ohne einen gewissen Bias, ohne den Bias Krafttraining. Und das ist zum Beispiel so, da haben wir vorhin in unserem Podcast drüber geredet, das ist ein Problem, da gibt es eine große Lücke. Und ich glaube, das muss man verstehen, dass diese Lücke da ist. Und wenn du wirklich Bewegung verstehen willst, dann kannst du Bewegung nicht nur durch die Linse Krafttraining oder sogar nur Kraftsport betrachten. Das habe ich sehr lange gemacht. Also für mich waren eben so die grundsätzlichen Bewegungsmuster des Menschen waren Squat, Bench und Deadlift zum Beispiel.
Das sind sie doch auch, hä?
Du bist hier in einem Powerlifting-Podcast,
oh,
hallo.
Ja, sorry, ich habe vergessen, wo ich hier bin.
Und wir machen nichts anderes.
Versteht mich nicht falsch, so die Bewegungsmuster, die dahinter stecken, das sind grundlegende Bewegungsmuster, also ein Hinge, ein Squat und irgendwie ein Push. So, das sind immer noch grundsätzliche Bewegungsmuster,
ja.
Aber die grundsätzlichsten Bewegungsmuster sind in unserer Philosophie, in unserem Modell Gehen und Atmen und das haben Menschen schon immer gemacht, das ist kein Bias, das haben wir nicht erfunden, das haben wir nicht konstruiert, diese Bewegungsmuster haben sich über Jahrtausende durch die Evolution herausgebildet und dementsprechend, wenn ich wirklich verstehen will, wie bewegt sich ein Mensch, dann macht sehr viel Sinn, zum Beispiel diese Bewegungsmuster zu verstehen.
Und es ist fantastisch, dass du das jetzt ungeskriptet sagst, weil das ist nämlich, man könnte jetzt diesen Podcast-Ausschnitt wieder nehmen oder ich könnte den nehmen und wieder hinter meine Story packen. Wieder wie am Anfang, um da mal wieder den Bogen zu schließen.
Bias bestätigt, let's fucking go.
Ja, genau. So, danke, dass du da warst. Passt, wir machen jetzt hier auch den Deckel drauf. Nee, weil das ist ja auch sowas, was jetzt bei uns beiden, also Mike und mir, was wir auch viel unseren Trainees mitgeben. Und da haben wir uns noch gar nicht drüber unterhalten, Mike, aber wenn ich vor allem neuen Trainees sage, du musst erstmal lernen, richtig zu atmen und wir schauen uns mal deine Atmung an, dann kriege ich immer so, hey, Bruder, was willst du denn jetzt von mir? So, wie, hey, ich will beugen gehen, ich will hier nicht atmen. Und auch einfach so der Fakt, dass du durch Atmung neue Positionen einnehmen kannst und Atmen einfach so essentiell wichtig ist. Ich glaube, da gibt es noch viel zu wenig, ich will jetzt nicht sagen Content, aber oder beziehungsweise Knowledge in unserer Bubble dazu. So, wenn du in die Powerlifting-Bubble, ich muss das ja auf die Powerlifting-Bubble runterbrechen, weil ist ja nun mal ein Powerlifting-Podcast und wir sind Powerlifting-Coaches, aber wenn du auf einem Durchschnitts-Powerlifting-Wettkampf irgendeiner LM hingehst und so und du mal rumfragst, du, wie sieht's eigentlich mit deiner Atmung aus? Hast du die schon mal angeschaut? Hast du da irgendwie, ist dir da irgendwie aufgefallen, dass, weiß ich nicht, dass du nicht richtig atmen kannst? Viele können ja auch nicht richtig atmen. So viele wissen auch gar nicht, dass sie ihre seitlichen Bauchmuskeln oder so zum Atmen überhaupt benutzen und was das Zwerchfell überhaupt macht. Wie, das ist jetzt ein bisschen eine philosophische Frage, aber was meinst du, wie man das am besten an die Leute ranbringen könnte, sodass das populärer wird?
Erstmal würde ich es anders formulieren. Also ich mag die Formulierung, du kannst nicht richtig atmen, mag ich nicht. Die würde ich nicht verwenden.
Okay.
Und ich glaube auch nicht, dass das der richtige Weg ist, Leute abzuholen mit dem Thema. Ich glaube, wenn man jemandem erklärt, dass er nicht richtig atmen kann, dass dieser Mensch auch teilweise wahrscheinlich zu Recht sagt, was laberst du? Und damit eben, damit holst du Leute nicht ab, damit schaffst du, glaube ich, mehr Widerstände. Ich weiß nicht, wie das läuft in eurer Branche, ich bin wirklich nicht im Powerlifting-Game drin, aber gerade in so einer harten, eingeschworenen Community, wie ich mir so die Powerlifting-Community vorstelle, glaube ich, dass man...
Ja.
Okay, gut. Glaube ich, dass man zum Beispiel mit so einer Formulierung nicht wirklich auf offene Ohren stößt. Und wie gesagt, wie ich finde, zu Recht. Weil, also Leute, die am Leben sind, können atmen. Und ich mag das Bewertende nicht so gern. Ich mag dieses so richtig, falsch und so weiter, mag ich nicht. Gerade im Kontext menschlicher Bewegen mag ich das nicht, weil ich menschliche Bewegen eben sehr, sehr inzwischen sehr, sehr differenziert wahrnehme und generell Bewertung immer schwierig finde, wenn man sich vorstellt, dass sich unser Bewegungssystem immer selbst organisiert und das eben ein sehr, sehr komplexes, dynamisches System ist. Und also da will ich jetzt gar nicht zu tief reintauchen in dieses Rabbit Hole. Dann schließt es für mich aus, dass wir hergehen und sagen, das ist richtig, das ist falsch.
Okay, dann lass es mich anders formulieren. Nicht, das war dann vielleicht zu schwarz-weiß, aber im Powerlifting-Kontext für eine bestimmte, sagen wir für einen Squat, so richtiges Bracing etc. Ich meine, der Squat, den kannst du ja auch verbessern durch richtiges Atmen. Da vielleicht macht es in dem Sinn dann mehr Sinn oder in dem Kontext mehr Sinn zu sagen, richtig und falsch, jetzt nicht generell.
Ich weiß ja total, worauf du hinaus willst, aber ich glaube, dass welche Wörter wir verwenden, eben gerade für deine eigentliche Frage, wie können wir das quasi sexier machen, dass es mehr Beachtung findet. Ich glaube, dass das ein super entscheidender Faktor ist. Deswegen bin ich da gerade so, habe ich da gerade so drauf rumgehakt. Weil eben die Wörter, die wir verwenden, die Formulierungen, die wir verwenden, die sind sehr, sehr machtvoll, gerade in so einem Kontext. Und ich glaube, da ist halt, wie wir diese Dinge kommunizieren, das ist das Entscheidende. Und wenn du am Ende für Ergebnisse sorgst, dann ist das Zweite, was sehr entscheidend ist. Das heißt, durch die Kommunikation catchst du jemanden. Damit kriegst du einen Buy-in. Jemand probiert das aus, was du ihm gibst. Zum Beispiel eine Atemintervention, damit er an seinen Bewegungsoptionen arbeitet, damit er an seinem Bracing arbeitet. Und dann merkt er so, oh shit, ich bin stabiler in meinem Squat. Ich kann besser meine Position kontrollieren, dadurch kriege ich mehr Tiefe oder was auch immer. Also wir wissen ja, was für Abstrahleffekte eben gewisse Ateminterventionen haben können. Also von, du kannst mehr Gewicht bewältigen, bis zu, dir tut deine Hüfte nicht mehr weh oder du verbesserst deine Tiefe und so weiter. Das heißt, erstmal muss man die Leute catchen, man muss den Buy-in kreieren. Dafür ist Kommunikation wichtig. Und da muss man wissen, was man macht. Dann muss man einfach die richtige Intervention wählen. Und wenn der Mensch dann merkt, so okay, das funktioniert, dann hat man ihn sowieso. Aber ich glaube eben, und deswegen bringe ich auch die Kommunikation vor den Ergebnissen und vor quasi der Effektivität von Interventionen, weil so läuft es ja heutzutage, weißt du, wir kommunizieren was auf Instagram, wir machen einen Post, wir, keine Ahnung, schicken einen Newsletter raus, machen ein Video, schreiben unserem Coachee eine Nachricht. Also alles beginnt irgendwie mit einer Form der Kommunikation. Ja. Und das ist tricky. Das ist nicht so leicht. Gerade in so einem Feld, wie ihr euch bewegt. Weil ich weiß, wie schwer das für mich ist mit meinen Kunden teilweise. Denen zu sagen, hey, wir starten jetzt das Training mit einer Atemübung. Und dann kann ich mir nur vorstellen, wie schwer das ist für jemanden, der einfach nur 10 Kilo auf sein Total klatschen will. Ja, genau, und was ganz anderes erwartet von dir als eine Atemübung.
Genau, das ist ja, das war ja so ein bisschen der Hintergrund der Frage, weil das, wir werden ja da ab und zu nicht nur von Trainees oder Leuten, die nicht unsere Trainees sind, belächelt, sondern auch von anderen Coaches, sogar von anderen Physios. Also was heißt anderen? Sogar von Physios. Und das finde ich halt immer so ein bisschen schade. Ja? Und da finde ich es auch extrem schwer, die richtige Kommunikation zu finden, gerade auch wenn es um Social Media geht, weil wenn du dann irgendwie ein Video anfängst mit, du könntest ja mal das probieren. Social Media meiner Meinung nach funktioniert halt besser, wenn du sagst, das ist richtig, das ist falsch, auch wenn es eigentlich nicht so ist. Deswegen habe ich das vorhin wahrscheinlich auch so formuliert, weil ich schon so da drin bin. Weil die Leute sich das sonst auch einfach nicht anhören. Das kommt ja da auch noch dazu. Aber gut, das ist ein anderes Thema, wie Social Media funktioniert. Und das will ich jetzt hier nicht aufreißen.
Ja, aber ich glaube, man erstmal braucht es dafür halt irgendwie so eine gewisse Aufklärung. Und dann muss man eben das Spiel mitspielen. Und man muss wahrscheinlich zum Beispiel vorher, nachher Dinge irgendwie verwenden,
ja.
Wo Leute halt wirklich sehen, so, ah, okay, das macht das. Und das könnte mir das bringen und so weiter. Da bleibt einem, glaube ich, nichts anderes übrig. Vor allem, wenn man nicht eins zu eins wirklich im Personal Training jetzt irgendwie mit den Leuten arbeitet, so wie ich das zum Beispiel mache. Deswegen, ich tue mir da ein bisschen das, leichter, weil ich habe
ja,
halt die Leute
auch, das,
vor mir.
Ja.
So.
Ja. Ja, voll. Vor allem, wenn du die vor dir hast, dann kannst du auch drüber schauen, dass sie es dann richtig machen. So, wenn wir irgendwie eine Hook-Lying-Bridge in einen Plan schreiben oder so. Erstens hat da keiner Bock drauf, das zu machen. Zweitens hat keiner Bock, das zu filmen. Und drittens kannst du das halt auch einfach nicht so gut anschauen, wie wenn du neben ihm stehen würdest. Und dann ist da immer die Frage, ja, okay, ich schreibe ihm das jetzt in den Plan rein. Ich weiß erstens nicht, ob er es gewissenhaft macht, wie er es macht. Und wenn die ersten beiden Sachen nicht eintreten, dann kann ich es mir auch sparen, weil dann wird da kein Effekt bei rumkommen.
Ja.
Ja.
Das ist halt ein Riesenproblem.
Absolut, diese ganzen, also ich sag mal jetzt so Atemübungen und da hängt ja auch noch mehr dran, also nicht, ist ja nicht alles irgendwie was Atemmäßiges oder, also wir sagen immer Atem- und Positionsarbeit, das ist so der Teil von unserem Training. Diese Dinge muss man halt wirklich sehr präzise und sehr gut machen, auch wenn es von außen nicht so aussieht, weil du liegst ja nur auf dem Rücken rum und atmest ein bisschen. Aber genau das sind die Drills, wo du höchste Präzision brauchst. Und zwar viel mehr als zum Beispiel bei einem Squat mit 200 Kilo. Also so auf eine Art und Weise.
Würde ich auch sagen, ja.
Und das ist natürlich auch nicht besonders intuitiv, so darüber nachzudenken. So.
Ja, voll. Du hast vorhin auch ja nochmal, als du über PRI gesprochen hattest, das war auch noch eine Sache, die mir hängen geblieben ist, ja auch Atmung als solches angesprochen und dann auch davon gesprochen, dass das für euch erstmal den Horizont erweitert hat. Wie war das denn, ich weiß nicht, wie lange das ist, also 7 bis 8 Jahre, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, aber wie war das denn für dich, als du dann das erste Mal damit konfrontiert wurdest und wie hast du das für dich möglichst verständlich abgespeichert, damit du das auch eben deinen Kunden oder Klientinnen oder wie auch immer du das jetzt nennen möchtest, PT, gut rüberbringen kannst, damit sie wissen, was sie oder was dein Zweck mit solch einer Atem- und Positionsarbeit ist.
Also auch da würde ich sagen, dass ich das damals nicht besonders gut gemacht habe.
Okay.
Ebenso, ja, ich habe hier was Cooles gelernt. Da habe ich zum Beispiel auch oft noch diese Sache gemacht, dass ich Leute einfach überfrachtet habe mit Informationen, weil ich gerade was Cooles gelernt habe, was ich selber total spannend fand, habe ich es meinen Kunden erzählt, die haben sich dafür nicht interessiert, ich habe es ihnen trotzdem erzählt. sie mussten auf jeden Fall trotzdem diese Übungen machen. Also alleine so, wie ich benutze diese Sachen inzwischen deutlich weniger als damals. Auch das ist, glaube ich, normal. Damals war es halt irgendwie neu, weil ich halt auch denke, inzwischen zu wissen, wann es wirklich Sinn macht und wann es weniger Sinn macht. Beziehungsweise ich glaube, dass ich besser darin geworden bin, meine Prioritäten zu verteilen, also als Coach. Beziehungsweise es sind ja dann indirekt die Prioritäten meiner Kunden, wenn du so willst. Aber ja, damals, ich habe es einfach selber ausprobiert. Das ist erstmal das Wichtigste. Und wenn ich irgendwas gefunden habe, was sich irgendwie für mich gut angefühlt hat oder auch einen positiven Effekt auf mich hatte, dann habe ich mich getraut, diese Dinge auch im Personal Training anzuleiten. Und es waren dann eben so einige wenige Drills, bei denen ich mir halbwegs sicher war. Und die habe ich dann eben so angewendet bei den Leuten. Und habe dann eben auch einfach gesagt, also das habe ich damals schon relativ früh gecheckt, so, hey, das ist hier, das ist Beweglichkeitsarbeit, so, das ist Mobility oder was auch immer für ein Wort du dann verwendest, was dein Kunde gerade am besten versteht. Aber es ist so ein bisschen anders und so weiter und wir benutzen die Atmung dafür. Und wenn sich dafür jemand interessiert, dann habe ich natürlich auch ihnen alles darüber erzählt, so ungefähr. Aber wie gesagt, die meisten hat es eigentlich nicht interessiert.
Ja, nee, weil, weißt du, das Ding ist, also ich meine, ich, also wenn ein Trainee von uns das bekommt, oder ich denke gerade auch einfach an eine Trainee von Maxi, das ist gerade ein super Beispiel, weil das ist mir hängen geblieben, das ist von vor kurzem. Da kriegt die eine Übung, weil die auch einfach ein bisschen, also die hat ein bisschen Schmerzen, und dann bekommt die auch eine Übung als, als Fundament für das restliche Training, und dann schreibt sie dahin, ja, erstmal kurz schlafen legen im Gym oder sowas, ne? Also das sind dann so Sachen, und dann ist ja der Ernst dahinter, der wird ja schon deutlich durch diese Aussage, die da getroffen wird. Und ich glaube, und das finde ich, also um da den Loop zu schließen, ich glaube, diese Aufklärungsarbeit ist, was das angeht, ungemein wichtig, und ich glaube, die hat auch einfach noch nicht stattgefunden. Und ich
Ja, ich
denke,
glaube auch
dass
nicht so
man,
richtig.
genau, und ich glaube, dass man damit wirklich viel erreichen kann und könnte, wenn man es halt eben einfach genau auf die Art und Weise macht, wie du es vorhin gemeint hattest. Weil ich glaube, da kann man noch echt viele Leute abholen. Und im Prinzip ist da ja auch noch ein bisschen Potenzial einfach versteckt.
Ja, also super viel Potenzial in diesem ganzen Bereich. Und das ist ja, ich meine, wenn man über Atmung spricht, dann spricht man eigentlich auch automatisch über den ganzen Menschen, das ganze, das Nervensystem, eben deine Beweglichkeit und so weiter, weil Atmung eben so ein krasses Metasystem ist. Und das sind halt, das ist dann eigentlich nur so der Einstiegspunkt, dass man eben so ein bisschen mehr von dem Menschen irgendwie beachtet, respektiert und vielleicht auch in sein Coaching mit einfließen lässt. Eben so, hey, wie geht's dem Menschen? Wie ist der so von seinem Aktivierungsstatus, sage ich mal, von seinem Nervensystem? Wie kann ich ihm da vielleicht ein paar Tools an die Hand geben,
Genau.
dass er besser runterfahren kann, dass er besser hochfahren kann, dass er besser regenerieren kann, dass er zum Beispiel unnötige Spannung loslassen kann am Ende von der Session? Lauter so kleine Dinge. Und das sind dann halt doch eigentlich sehr einfache Wins, die man sich holen kann, gerade für Powerlifter, dessen Leben aus reiner Kompression besteht, denen ein bisschen mehr Expansion in ihr Leben zu geben. Und zwar Expansion auf einer physiologischen, biomechanischen Ebene, aber eben auch auf einer zentralnervösen Ebene. Also halt so, ey, komm mal raus aus dem sympathischen Nervensystem. So, komm mal, aktivier mal ein bisschen den Parasympathikus, komm mal ein bisschen runter, dann regenerierst du besser, dann wirst du bessere Gains machen. Also eben, wir wissen ja, wie das läuft. Wir wissen ja, dass Adaption halt ein sehr, sehr komplexes Phänomen ist und was alles dazugehört. Also auch so Dinge, die kann man auf jeden Fall nutzen, um Leute abzuholen und einen Buy-in kreieren. Weil am Ende geht es ja euch, wie jedem anderen Powerlifting-Coach, nur darum, eure Leute stärker zu machen. Und ein Tool, das ihr dafür halt verwendet, sind dann eben zum Beispiel auch so Ateminterventionen.
Ja, nee, ich habe, also das, ich finde das einfach super spannend, vor allem auch, weil mir einfach immer noch hängen geblieben ist, dass in der Zeit, in der Maxi und ich damit gestartet haben, wir auch einfach ein bisschen Front von deutschen Physiotherapeuten dafür bekommen haben. Ich glaube, das hast du vielleicht sogar auch mitbekommen. Ich glaube, darüber hatte ich damals mit dir auch gesprochen, wenn ich mich gerade nicht irre. Ja. Und da war dann halt die Conclusion davon, ja, aber im Prinzip ist doch eine Atemübung. Also, ich meine, also die Kernaussage war Nervensystem first. Und im Endeffekt, also so nach dem Motto, ja, das, was ihr da macht, das hat doch nichts mit dem Nervensystem zu tun, weil Adaptionen finden da nicht statt. Und ja, genauso habe ich dann auch geguckt. Also genauso habe ich dann auch geguckt, weil ich habe es halt nicht nachvollziehen können. Und ich glaube, da hat einfach ein fundamentaler Teil hat einfach gefehlt in deren Verständnis. Oder fehlt vielleicht immer noch. Ja. Nee, aber genau, also vielleicht, wir müssen da uns auch, glaube ich, nicht zu stark drauf aufhängen. Ich hätte noch eine Frage an dich. Würdest du sagen, dass man Mechanik mit Biomechanik gleichsetzen kann? Oder würdest du da eine klare Differenz sehen? Und siehst du es als Problem, dass das zu häufig geschieht, um das vielleicht mal ein bisschen pauschaler zu erfragen?
Ja.
Okay.
Ich glaube, vielen Leuten ist diese Unterscheidung überhaupt nicht klar. Ich glaube, das ist so ein bisschen ein Problem und da kann man jetzt drüber streiten, weißt du, über die Definition von gewissen Begrifflichkeiten und so weiter. Aber viele Menschen versuchen eben menschliche Bewegung. Und deswegen, weißt du, Biomechanik ist so ein neues Trendwort geworden inzwischen, ja. Was ich auch ein bisschen schwierig finde, aber egal. Aber viele Leute versuchen, Bewegung zu verstehen durch eine rein mechanische Linse. Und da fehlt dann aber das Bio. Also es ist so, wenn wir menschliche Bewegung nur mit Newton'scher klassischer Mechanik beschreiben, dann ist es irgendwie nützlich. Und das ist Basiswissen, das ist ein Basisverständnis, das du brauchst, wenn du Bewegen verstehen willst. Du musst checken, wie ein Hebel funktioniert, diese ganzen Dinge. So, das musst du checken. Weil es eben, aber man muss auch auf der anderen Seite klar sein, dass Newton'sche Mechanik ist dazu da, um das Verhalten von Dingen zu beschreiben, wie zum Beispiel einem Hebel. Lebendige Organismen sind aber keine Dinge und dementsprechend verhalten sich lebendige Organismen anders. Und natürlich sind wir alle den Gesetzen der Physik unterlegen, aber weil wir so komplexe Organismen sind, ist Biomechanik für mich so viel mehr als eben Mechanik. Und die Differenzierung ist nicht so einfach, so, das ist auch irgendwie, das ist fließend, weißt du? Und eben, das eine ist nicht richtig, das andere ist nicht falsch. So, du brauchst dieses Wissen um Mechanik, damit du irgendwie vielleicht Biomechanik wirklich besser verstehen kannst. Ich beziehe mich da auch immer so ganz gerne auf einfach die Unterteilung von Kinetik und Kinematik. So, Kinetik beschreibt den Effekt von Kräften, die auf den Körper wirken. Das heißt, es ist die Kraftlinse. So, wie funktioniert Bewegen auf einer Kraftebene? Kinetik. So, wie viel Kraft wirkt auf meinen Latt, wenn ich jetzt in dem Winkel gerade meinen Pulldown mache? So, das ist eher so die kinetische Linse. Und das ist ein Teilgebiet der Biomechanik.
Ja.
Und Kinematik beschreibt die Bewegung von unserem Körper, ohne dass wir Rücksicht auf die Kräfte nehmen. Also, wie produziert unser Körper, unser Bewegungssystem, Bewegung. Das ist Kinematik. Und diese beiden muss man zusammenbringen. Und wenn man das wirklich checkt und wenn man das hinbekommt, so dann hat man für mich ein ernsthaftes, ernstzunehmendes Verständnis von tatsächlicher Biomechanik. Aber oft eben überspringen wir diesen Kinematikteil. Wir verstehen nicht wirklich, wie Gelenksysteme zum Beispiel funktionieren, wie Gelenke miteinander interagieren. Und denken in Strichmännchen-Mechanik. Ja. Wir betrachten den menschlichen Körper so, als wenn es ein Strichmännchen wäre. Und eben, das ist keine Biomechanik. Das ist vielleicht ein Teil davon, das kann gewisse Bewegungsphänomene beschreiben. Du kannst dir eben ausrechnen, wie viel Kraft wirkt jetzt wo. Bei einer Kniebeuge kannst du irgendwie sagen, gut, das ist eine hüftdominante Kniebeuge, weil du lehnst dich super weit nach vorne. Du hast keinen Knievorschub, deswegen wirkt mehr Kraft auf deine Hüftstrecker. Deswegen musst du mehr Kraft erzeugen durch deine Hüftstrecker. Bla, bla, bla. Okay, cool. Aber dann hast du noch nicht wirklich verstanden, wie eine Hüfte funktioniert. Und wie eine Hüfte mit einem Knie zusammen interagiert. Und wie ein Knie mit einem Fuß zusammen interagiert. Und so weiter und so weiter. Also dieser ganze Bereich ist eben ein absolutes Rabbit Hole, ein, wie sagt man auf Deutsch, ein Fass ohne Boden, glaube ich. Und da gehören sehr, sehr viele Dinge dazu. Also wenn man jetzt sagt, okay, über allem steht quasi jetzt als wissenschaftliche Disziplin Bewegungswissenschaft, dann gibt es halt ganz, ganz viele Unterkategorien. Und wenn wir uns immer nur auf einige wenige beschränken und aber denken, wir können das Phänomen menschliche Bewegung mit diesen wenigen Teilkategorien komplett erklären, dann sind wir auf dem Holzweg. Definitiv.
Ja.
Ich weiß gar nicht mehr, was deine Frage war.
Das hat es super beantwortet. Also, das war eigentlich perfekt, weil es gibt ja recht häufig in der deutschen Physiotherapie vor allem auch diesen Ansatz von Muskeln ziehen an Knochen und das beschreibt wiederum warum dein Quad-Ansatz schmerzt oder weiß ich nicht, oder dein Hamstring-Ansatz oder ich weiß es nicht. Also da gibt's ja, ich krieg diese Erklärungen von denen gar nicht zusammen und ich finde, du hast das richtig, richtig gut gesagt, weil du einfach dieses Ökosystem des Körpers als Ganzes einfach betrachtest und eben dieses Gelenksystem als Ganzes und wie interagiert der Fuß mit dem Boden und was passiert die Kette aufwärts mit dem Knie und mit der Hüfte. Das sind alles Dinge, die man einfach betrachten sollte und halt eben nicht außer Acht lassen soll. Ne? Nur wenn du Knieschmerzen hast, dann muss das ja nicht nur unbedingt daran liegen, dass, weiß ich nicht, deine Hamstrings zu schwach sind. Ne? Also das, da kann ja sonst was, da kann ja sonst, also der Grund dafür kann ja weiß Gott was für einer sein. Und deswegen finde ich, hast du das wirklich sehr, sehr gut auf den Punkt gebracht und beantwortet auch eigentlich ziemlich gut die Frage, die ich gestellt hatte, auch wenn du sie jetzt gerade nicht mehr im Kopf hast.
Ja, ich verfall dann immer so in meinen Rant-Modus und dann weiß ich gar nicht mehr, warum ich gerade die Sachen sage, die ich sage, so ungefähr. Aber ja, das ist eben so, Shoutout Bill Hartman, das ist ja auch jemand, mit dem ihr bestimmt schon mal irgendwie, ja. Also mit dem ihr euch schon mal beschäftigt habt. Menschen sind einfach deutlich mehr als eine Ansammlung aus Hebeln und Flaschenzügen. Und wenn man eben dieses Modell in seinem Hinterkopf hat, eben ja. Muskel ziehen einfach an Knochen und diese Knochen sind die Hebel und so weiter und that's it, dann ist es halt ein unvollständiges Modell. Und das ist das Modell, nach dem Leute arbeiten.
Also, ja genau, der Großteil, also 99% gefühlt.
Genau, das ist auf jeden Fall so.
Deswegen haben auch alle Powerlifter Patellaspitzensyndrom, wenn sie mal Knieschmerzen haben.
Oder Hamstring-Tendinopathie, wenn sie Hamstring-Ansatzschmerzen haben.
Ja.
Das ja, Knieschmerzen man vielleicht macht sich davon. Die Welt gerne einfacher, als sie vielleicht in der Realität ist.
Ja, aber das ist, ja, wobei, das ist gar nicht wirklich einfach machen. Das ist dann die Erklärung dafür. Knieschmerzen? Naja, das kann ja nur Patellaspitzensyndrom sein. So ist das meistens. Warum das?
Ja, weil
ob das dann wirklich die, ob die dann nicht, nicht die sind dann, aber viele sind dann auch davon überzeugt. Ja. Habe ich die Erfahrung gemacht.
Ich glaube auch, weil einfach dieser, also die Betrachtung dessen vergessen wird, dass unser Körper halt einfach Kräfte managt. Ne, also Kräfte, die auf ihn wirken und Kräfte, die in uns selber entstehen. Und ich glaube, dass dieses Verständnis auch einfach gar nicht da ist. Und ich meine, woher auch? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwo gelernt wird.
Ja, das ist da, ja. Da sind wir wieder genau beim Thema. So, wenn die Kinetik und die Kinematik zusammenkommen, dann kann
danke,
das Tolles daraus entstehen. Und also das bringt mich jetzt nur zu so einem Punkt, den ich immer wieder im Kopf habe, weil es wird ja immer viel über Load Management gesprochen. Und gerade wenn du sagst, so Patellaspitzensyndrom, dann kommen eben die Leute und sagen vollkommen zu Recht, ja, das ist ein Load-Management-Problem. Aber dann ist so die Frage, okay, was bedeutet Load-Management? Wie managt unser Körper Load? Und da gehört eben dieser Teil von, wie bewegt sich denn unser Körper einfach dazu? Load-Management ist mehr als nur Trainingsplanung, Leute. So. Wie ja, unser Körper mit Kräften umgeht, ist Teil vom Load-Management.
Ich wollte nämlich gerade sagen, ich glaube, du rechnest da vielen zu viel an, dass sie sagen, wie der Körper damit umgeht, weil unter Load-Management verstehen die meisten nämlich einfach nur, ah, du hattest 180 auf 4 in der Beuge, aber wir machen jetzt mal 120 und dann wird's besser. Ich glaube, das ist die Definition von Load-Management, die so am weit verbreitetsten ist. Ja. Also, denkt ihr das nicht?
Doch, voll.
100%.
Auf jeden Fall.
Das ist genau das, worauf ich hinaus wollte. Also wenn dein einziges Tool, die Load zu managen, ist, okay, wir fahren einfach die Intensität runter, wir fahren das Volumen runter oder so weiter, dann fehlt dir quasi dieser andere Part von Load Management. Und
ja, genau.
Da sind wir auch in der Vergangenheit, haben wir da auch immer wieder mal irgendwie ein bisschen Hate bekommen, wenn wir halt sagen, ja, keine Ahnung, wenn du zum Beispiel an dem Problem irgendwie arbeiten willst, dann kannst du das und das ausprobieren und da kommen Leute und sagen, ja, nee, das ist ein Load-Management-Problem. Und dann bin ich so, ja, genau das sage ich. So, wenn du deinem Körper beibringst, besser mit der Load umzugehen, dadurch, dass du zum Beispiel deine Variabilität, deine Bewegungsoptionen erweiterst, so, und dein Körper neue Wege findet, eben die interne Load zu managen, so, das steckt in dem Wort drin, dann könnte das vielleicht ganz gut sein. Und der andere Aspekt, der geht ja nicht weg. Also dass Trainingsplanung und Belastungssteuerung nach wie vor ein Riesenteil davon ist, so das bestreitet ja niemand, der rational denkt.
Ja.
Es ist nur vielleicht ein bisschen mehr als das.
Ja. Nee, ich finde das, also ich glaube, noch tiefer da reingehen würde ich jetzt gerade nicht, weil ich habe ein bisschen Schiss, dass wir dann in einem Ultra...
Wir haben eh schon alle verloren.
Achso, okay.
Jetzt ist egal.
Nee, ich glaube nämlich nicht, also ich gehe sehr stark davon aus, dass wir wirklich, also dass das immer noch auf einer Ebene ist, die wirklich verständlich für alle Leute ist, die auch keinen Zugang dazu gehabt haben bisher.
Das ja.
Ist, und ich möchte auch einfach...
Und nein.
Ja, es ist so immer so ein leichtes Abtauchen. Ich finde das auch super, weil ich meine...
Ja, ich auch. Das steht außer Frage.
Ja,
aber.
Auch einfach für die Zuhörenden, weil ich möchte halt wirklich gewährleisten... Oder ich möchte mit auch... Deswegen haben wir auch dich gefragt, ne? Weil ich möchte... Also ich wollte ja mal jemanden haben, der einfach noch tiefer in diese Thematik eintauchen kann. Und ich wollte eigentlich so ganz leicht immer so wie so ein Wassertropfen, der auf die Oberfläche plätschert, aber immer noch so einen kleinen Dip ins tiefe Wasser hinterlässt. Ne, und das ist mir eigentlich wichtig gewesen dafür. Und ich finde das auch richtig geil. Macht auch auf jeden Fall super Bock. Und du hattest jetzt gerade auch schon über Modelle gesprochen. Ich bin der Meinung, du hattest auch mal auf Instagram gesprochen, dass du kein Freund von Modellen bist oder dich nicht auf ein einziges Modell beziehst. Ich weiß, irgendwie so, oder? Kann das sein?
Ich habe so viele Sachen auf Instagram schon irgendwie rausgehauen. Also generell, ich liebe Modelle, aber ich liebe halt gute Modelle.
Ja,
und
schlechte
Modelle mag ich nicht so gern.
Genau so hattest du das gesagt. Du hattest ja auch schon von dem Gangzyklus gesprochen.
Mhm.
Was nimmst du dir denn aus dem Gangzyklus raus oder was denkst du ist, also kann man sich aus dem Gangzyklus nehmen, wenn du jetzt jemanden einfach laufen oder gehen siehst, ne, wenn wir auch immer diesen Kontext zur menschlichen Bewegung haben?
Also wenn ich das jetzt quasi als Ganganalyse aufrolle und wirklich jetzt einem Kunden dabei zuschaue, wie er geht, als Assessment, dann kann man theoretisch ganz, ganz viel daraus lesen, aber da braucht man natürlich auch ziemlich viel Erfahrung damit. Ich benutze aber, also das ist nicht das, was für mich der Hauptwert ist von einem Verständnis für den Gangzyklus. Ein Verständnis für den Gangzyklus liefert dir in allererster Linie oder hat mir erstmal, jetzt rede ich nur von mir, ein Verständnis darüber geliefert, wie menschliche Bewegung funktioniert, wie wir mit der Welt interagieren, wie wir Kraft in den Boden applizieren, weil das ist Gehen. Gehen ist die effizienteste Art und Weise der Fortbewegung, die wir haben und dementsprechend auch eine sehr, sehr effiziente Art und Weise, eben uns fortzubewegen und Kraft zu managen, Kraft in den Boden zu applizieren und so weiter. Und wenn man diese Konzepte mal dann so, weil die kannst du natürlich super auf Krafttraining anwenden, die kannst du nicht 1:1 anwenden, weil eine Kniebeuge ist nicht das gleiche wie der Gangzyklus. Das sind zwei ganz unterschiedliche Dinge.
Ja.
Aber trotzdem, unser Körper verwendet einfach gewisse Bewegungsstrategien immer wieder. So funktioniert es einfach.
Wäre ja auch dämlich, wenn er für jedes andere, also für alle, also unterschiedliche Systeme also haben muss.
Absolut. Also wenn unser System eine Strategie findet, die gut funktioniert, um zum Beispiel eine Kraft zu erzeugen, dann wird unser System diese Strategie auch in einem anderen Kontext nutzen.
Ja.
Auch wenn dieser Kontext ein Sprung ist beim Basketball oder ein Squat im Powerlifting oder eben von A nach B gehen. Und das ist ein bisschen tricky, weil diesen Transfer herzustellen ist nicht so einfach. Und ich erlebe immer wieder Leute, die machen den Fehler, dann eben die Lehren aus dem Gangzyklus 1:1 zu übertragen, zum Beispiel auf eine Kniebeuge. Das kannst du nicht machen, das darfst du nicht machen. Ja. Aber eben, du kannst, weil wir von Modellen gesprochen haben, du kannst einfach den Gangzyklus erstmal als Modell für menschliche Bewegung betrachten und dann eben anschauen, okay, was kann ich mir da rausziehen und was bringt mir das für das, was ich dann mache in dem Fall. Für mich ist das, was ich mache, eben einfach Krafttraining für Fitness und Gesundheit mit Normalos.
Ja.
Aber du kannst eben auch Lehren daraus applizieren auf zum Beispiel sowas wie Powerlifting oder hey, wie funktioniert eigentlich eine Kniebeuge? Was passiert da unter der Haube? Also was bedeutet denn, wir flektieren unsere Hüfte, unser Knie, unser Sprunggelenk, um runterzugehen in eine Kniebeuge, etc., etc. Keine Ahnung, wie sollte sich vielleicht ein Fuß verhalten, damit wir effizient Kraft in den Boden bekommen. wie läuft das mit meinem Körperschwerpunkt? Wie manage ich den in einer Bewegung, wie einer Kniebeuge zum Beispiel? Und so weiter und so weiter. Also da öffnen sich ganz, ganz viele Türen in ganz, ganz viele Richtungen. Und damit meine ich jetzt eben zum Beispiel die Richtung Powerlifting, die Richtung Fitnesstraining, allgemein unspezifisch, die Richtung Athletiktraining. So, das ist für mich sehr interessant. Ich spiele selber Basketball. Dementsprechend ist es eher so mein Fokus. Ich gucke dann halt so auf Sprünge, Plyos, wie kann ich besser und resilienter werden in meinem Sport und so weiter und so weiter.
Ja, nee, super. Also finde ich mega geil, weil du ja auch gerade davon gesprochen hast, dass du da jetzt aus dem Gangzyklus Dinge in den Squat extrapolieren kannst. Mal ganz spezifisch zur Kniebeuge beispielsweise, und das können wir dann auch natürlich pauschal, oder kannst du auch gerne pauschal beantworten. Aber wie würdest du denn jetzt, mal angenommen, du siehst dir die Kniebeuge von jemandem an und du siehst, okay, das Becken hat eigentlich gar keine, also die Hüfte hat gar keine Beweglichkeit. Ne? Also das heißt, in den ersten Zentimetern der Bewegung kippt das Becken in eine Position und wir falten uns nur irgendwie zusammen. Wie würdest du denn biomechanisch rangehen und versuchen, eine Intervention aufzustellen, um eben an irgendeinem Teil der Bewegung zu arbeiten und mit zusätzlichen Übungen den Lift, Kniebeuge zu verbessern? Oder Bankdrücken oder Kreuzheben oder generell irgendeine Lift, den wir halt eben höher gestellt haben?
Also gerade wenn es jetzt ein Beweglichkeitsproblem ist, nenne ich es jetzt einfach mal, dann würde ich wahrscheinlich immer viel an Position ansetzen. Position diktiert Funktion, ist so ein Grundprinzip, dem wir folgen hier bei MTMT. Ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, dass man zum Beispiel die richtige Startposition findet, gerade für sowas wie Powerlifting, ultra wichtig. Gerade für eine Kniebeuge zum Beispiel, also da geht es dann darum, eben wie positionierst du dein Becken, wie kannst du dein Becken kontrollieren, auch durch eine Bewegung. Solche Dinge sind sehr, sehr wichtig, und das ist, glaube ich, für mich meistens die Low-Hanging Fruit, die ich als erstes angehen würde. Wie ist jemand positioniert? Und da könnte man dann zum Beispiel auch wieder die Brücke zum Thema Atmung schlagen. Wie ist dein Bracing? In welcher Position atmest du ein? Wie verteilst du den Druck so in dir drinnen? Hilft er dir dabei, zum Beispiel deine Beckenposition wirklich zu stabilisieren in der Startposition, was dir dann wiederum die Option gibt, zum Beispiel tief zu beugen für jemanden, der zum Beispiel es nicht mal schafft, bis zu parallel zu beugen? So als konkretes, unkonkretes Beispiel so ungefähr. Aber ja, ich meine, diese Dinge sind natürlich immer todesindividuell, aber gerade für so einen Kontext Powerlifting, und wie gesagt, so, ich war da, für mich war das auch eine Zeit lang das Wichtigste, irgendwie stärker zu werden in den drei großen Lifts. Wenn man da so ein bisschen einfach nur Verständnis für echte Biomechanik und eben die Physiologie von unserem Körper hat, ich glaube, dann kann man sehr, sehr gut hier und da eben kleine Anpassungen treffen und so ein bisschen dieses dogmatische Powerlifting-Denken verlassen, von wegen, es muss so sein, es gehört so, weil das hat dieser legendäre Coach mal so gesagt, zum Beispiel. Und dann kann man wahrscheinlich deutlich besser individuell auf Leute eingehen, weil Leute sind halt super individuell. Technik ist was super Individuelles im Powerlifting. Hebelverhältnisse sind unterschiedlich, etc., etc. Beweglichkeit ist unterschiedlich. Dementsprechend muss man natürlich als Coach eigentlich agil sein, damit man individuell reagieren kann an die Anforderungen, die deine Coaches an dich stellen.
Ja, damit hast du eigentlich auch schon eine Frage beantwortet, die ich noch stellen wollte, indirekt. Ich wollte noch fragen, es gibt im Powerlifting, kriegst du wahrscheinlich nicht mit. Jeder, der schon mal einen Wettkampf gemacht hat, so gefühlt, das ist jetzt sehr überspitzt, aber jeder, der schon seinen eigenen Wettkampf gemacht hat, ist jetzt Powerlifting-Coach oder nennt sich so. Zumindest, also es flacht langsam wieder ab, aber es gab mal eine Zeit, da war wirklich jeder Coach. Also wirklich ja, krass.
Das war abstrus.
Wie wichtig auf einer Skala von 1 bis 10 würdest du es denn einstufen, für einen Powerlifting-Coach ein biomechanisches, zumindest Grundverständnis zu haben? Oder sagen wir ein bisschen mehr als Grundverständnis?
Boah, das ist eine sauschwere Frage irgendwie. Ich finde, es kommt ein bisschen darauf an, wie du arbeitest, also was du als deine Aufgabe ansiehst am Ende, weil
Also.
wenn du deine Aufgabe als Powerlifting-Coach ganz klar definierst, als okay, ich schreibe halt einfach Pläne für nur für Powerlifting und mehr mache ich nicht, dann ist es wahrscheinlich jetzt nicht so ultra wichtig. Dann ist ein Verständnis für Trainingsplanung ein sehr, sehr gutes, sehr, sehr wichtig.
Gehen wir mal davon aus, dass dein Ziel als Powerlifting-Coach ist, den Athleten maximal stark zu machen.
Das ist echt eine tricky Frage, weil ich könnte jetzt natürlich sagen, das ist 10 von 10 wichtig, ein gutes biomechanisches Verständnis zu haben. Ich könnte aber auch verargumentieren, dass es 1 von 10 wichtig ist. Deswegen
Ja,
ist
das würde
es,
mich interessieren.
es,
Wie,
äh, es
wieso,
ist.
wieso 1 von 10? Und wieso 10 von 10?
Also 10 von 10, weil du eben einfach sehr individuell auf die Leute eingehen kannst, die Technik gut coachen kannst und das ist, glaube ich, der wichtigste Faktor, ehrlich gesagt, du besser die Load managen kannst. Du den Leuten auch mit ihren Problemen helfen kannst, mit ihren Überlastungserscheinungen helfen kannst, die sich ja zwangsweise im Powerlifting entwickeln, oder?
Ja,
Also es
auf
kann,
jeden
kann.
Fall
Ja,
ist immer
immer.
dabei.
Genau, also das kann man nicht wegignorieren. Ich glaube aber, das machen viele gerne, die ignorieren es weg. Und das ist zum Beispiel ein Narrativ, das mag ich gar nicht. So, ja gut, wenn dir was wehtut, dann gehst du halt zum Physio.
Ja, so ist aber der normale Gang, sagen wir es mal.
Genau, und also auch da wurden wir oder wurde ich auch schon angefeindet in der Vergangenheit, weil ich halt kein Physio bin, sondern ich bin ja nur ein Trainer. So, und ja, wenn du das so handhaben willst, dann ist es okay. Aber dafür Leute zu verurteilen, die sich eben mehr mit Bewegen befassen und vielleicht auch dir mit deinen kleinen Problemchen helfen können, zu sagen, so du überschreitest irgendwie eine Grenze oder so, davon halte ich absolut gar nichts von diesem Narrativ. Also wenn du dieser Coach sein willst, der seinen Athleten auch mit seinen Problemen eben weiterhelfen kannst, dann ist es extrem wichtig. Sonst wirst du, glaube ich, da nicht besonders weit kommen. Aber auf der anderen Seite will ich das Gegenteil nicht verurteilen. Ich will nicht sagen, jemand, der sagt, hey, ich bin einfach nur dein Powerlifting-Coach, der einfach nur deine Pläne schreibt und Load Management eben über Trainingsplanung betreibt. Und wenn dir was wehtut, dann musst du zum Physio gehen, weil davon habe ich keine Ahnung. So, weißt du, das ist eine Entscheidung, die Leute treffen. Und who am I to judge? Also warum sollte ich jemanden dafür verurteilen, der quasi diesen Approach fährt? Mein Approach wäre es definitiv nicht. Aber ich versuche eben, und da arbeite ich auch an mir, Leute für sowas nicht zu verurteilen, weil ich glaube, du kannst immer noch Leute brutal stark machen, auch wenn du dieses Wissen nicht hast. Aber vielleicht
Aber
ist es
nicht,
nicht so nachhaltig
ich wollte
und
gerade
das ist
sagen,
dann
also
wiederum ein Problem.
ich bin der Meinung, dass man das nachhaltig nämlich nicht kann. Ich verurteile auch niemanden, das soll man jetzt nicht falsch verstehen, aber ich bin der Meinung, dass wenn zumindest ein biomechanisches Grundverständnis fehlt, kann man meiner Meinung nach Technik nicht optimal coachen, weil man die Bewegung gar nicht versteht. Und zum anderen auch nicht nachhaltig einen Athleten stärker machen. Weil, wie gesagt, dazu ist zum einen, was wir vorhin schon besprochen haben, dann geht er zum Physio, am besten zum Dorfphysio und da muss er Faszien rollen, bis die Faszien wieder locker sind. Und damit ist halt
Niemandem
in den
geholfen.
meisten Fällen niemandem geholfen.
Und da bin ich voll bei dir. Also sobald man dieses Wort nachhaltig damit reinbringt, dann steigt die Wichtigkeit von einem biomechanischen Verständnis auf jeden Fall hoch.
Ja,
So, auf
das
der
ist ja
Skala.
das, also das ist ja, gerade im Powerlifting ist es ja so, du kannst vielleicht kurzzeitig stärker werden, aber wenn du länger in dem Sport bist, musst du da nachhaltig agieren, weil sonst droppt der Athlet raus, weil dann wird ihm irgendwann was wehtun und dann wird er nie so stark werden, wie er werden könnte. Deswegen ist das für mich irgendwie eins. Für mich ist Powerlifting-Coaching immer nachhaltig, weil sonst funktioniert es einfach nicht.
Ja, und eben, ich bin nicht wirklich in dieser Welt drin, aber ich höre so ein bisschen dann doch, ich kriege schon noch so ein bisschen was mit hier und da und ich höre immer wieder, dass es halt irgendwie ganz, ganz viele Leute gibt, die Powerlifting nur sehr, sehr kurz machen.
Ja, voll.
Und das ist halt
Ja, das
nicht
ist.
nachhaltig, so, das ist keine nachhaltige athletische Karriere. Und wenn das ein großes Problem ist, auch generell für den Sport, weil, also das ist ja dann für den Sport ein Problem.
Ja.
Weil einfach halt weniger Leute den Sport irgendwie lange machen. Wenn jeder Powerlifting nur für ein Jahr macht, dann tut ihm alles weh, dann sagt er, what the fuck, gehe jetzt Dart spielen, dann kann natürlich der Sport auch nicht wachsen. Und dementsprechend ist natürlich dieses Verständnis und dieser Aspekt von Coaching dann vielleicht sogar für den Sport ein wichtiges. Und das deckt sich dann auch mit meiner Erfahrung einfach nur in meinem Kontext. Also wenn ich das einfach auf Athletiktraining übertrage, dann ist mein Approach auch, hey, wenn ich einen Athleten betreue und der Athlet, von dem ich rede, bin ich selber, weil ich betreue mich selber, ich coach mich selber. Das Erste, was mir wichtig ist, ist, dass ich gesund bleibe. Weil wenn ich gesund bin, kann ich schon mal ins Basketballtraining gehen. So. Und nebenbei kann ich dann vielleicht auch noch irgendwie stärker werden, kann irgendwelche Werte nach oben bringen. Aber das ist doch das Allerwichtigste, ist doch, dass ich trainieren kann.
Ja.
Und dafür zu sorgen, das ist eigentlich die erste Priorität. Und da ist es scheißegal, ob wir jetzt von einem Basketballer reden oder einem Powerlifter. Und wenn du das hinbekommst, dafür zu sorgen, dass deine Athleten einfach ihr Training durchziehen können, so, dann ist es einfach, glaube ich, der größte Win erstmal. Und vor allem ist es die Basis, so, auf der kannst du dann aufbauen. Und dann kannst du da kannst du davon reden, Athleten richtig stark zu machen. Und das war ja der Eingang der Frage. So.
Ja. Das ist nämlich auch so ein Punkt, der, finde ich, in der Powerlifting-Welt so ein bisschen untergeht, weil der Sport an sich ist ja eigentlich relativ stupide. Also da gehört nicht viel dazu. Gut, ich bin der Meinung, dass 80% der Powerlifter nicht richtig hingen können, mir eingeschlossen bis vor kurzem. Aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Aber so für mich ist da ein Unterschied zwischen einem Athleten und einem Powerlifter. So, weil viele können sich einfach nicht bewegen und machen auch nichts dafür, obwohl es extrem wichtig wäre. Und ich glaube, das ist auch noch so ein Punkt, der extrem wichtig ist fürs Powerlifting, dass man eben nicht nur ins Training geht und sein Squat, Bench, Deadlift macht und dann wieder nach Hause geht, sondern dass man eigentlich sich selber, egal ob man jetzt in einem Coaching ist oder nicht, als wirklichen Athleten betrachten sollte, der auch immer Leistung bringen kann, also jetzt nicht Maximalleistung, aber halt trainieren kann und sich gut bewegen kann. Und ich finde da, Mike, korrigiere mich, wenn du das anders siehst, aber ich glaube nicht. Ich finde, da fehlt noch komplett das Verständnis in der Powerlifting-Bubble, dass sich einfach die Athleten bewegen können müssen und dass sie dafür auch was tun müssen. Weil letztendlich, das Gewicht drückt dich immer im Squat runter, aber drückt dich das oder kannst du das auch so, kannst du dich so gut bewegen, dass du dann letztendlich den Squat durchführen kannst? Oder wirst du einfach nur von dem Gewicht runtergedrückt und versuchst irgendwie wieder aufzustehen? Und ich finde, das fehlt noch sehr stark, zumindest im deutschsprachigen Powerlifting-Raum. Also, es gibt eine Handvoll, die sich darum kümmern, dass sie sich richtig bewegen können. Der Rest geht einfach nur ins Training und macht Squat, Bench, Deadlift und das war's. Was ich schade finde. Was aber auch, wie gesagt, einfach so ein eingebürgertes Denken ist in der Bubble und das extrem schwierig ist, da irgendwie jemanden davon zu überzeugen, dass du dich auch erstmal richtig bewegen musst. Oder auch was dafür tun muss, dass du dich richtig bewegen kannst, um deinen Sport nachhaltig und lang auszuführen. Das ist ein schwieriges Thema. Sei froh, dass du da nicht so tief drin steckst.
Ach du, wir haben hier drüben unsere eigenen Issues und mit unseren eigenen Problemen zu kämpfen. von daher, ich weiß
nicht. Ich glaube, das gibt es überall, aber ja. Hast du eigentlich schon mal einen Wettkampf gemacht, einen Powerlifting-Wettkampf?
Nee. Ich habe eine Zeit lang, also wirklich so trainingsmäßig zumindest Powerlifting betrieben, aber nicht besonders lang, weil ich bin der schlechteste Powerlifter der Welt. ich bin knapp 2 Meter groß. Alleine das sind jetzt nicht Idealvoraussetzungen, weil ich halt auch nicht mit den 2 Metern irgendwie 140 Kilo wiege. Das Mentale ist einfach so, ich habe es probiert und ich habe gemerkt, ich bin mental nicht gemacht für so einen Sport wie Powerlifting. Absolut nicht. So, ich bin ein Teamsportler, ich komme daher und ich bin auch wieder dahin gegangen nach dieser Powerlifting-Phase. Ich habe 4 Jahre kein Basketball gespielt. Nicht, weil ich lieber Powerlifting machen wollte, by the way, das hatte andere Gründe. Aber nach dieser Powerlifting-Phase habe ich wieder mit Basketball angefangen und seitdem ist mein Leben 1000-mal besser. Also ich habe versucht, mich in was reinzubegeben, was nicht zu mir gepasst hat. Ganz, ganz kurz runtergebrochen. Und nein, ich habe nie einen Wettkampf gemacht. Okay. Ich habe einfach eines Tages entschieden, nein, das ist nicht für mich. Und dann war es genau an diesem Tag auch so wieder vorbei.
Ja. Und ich glaube, das ist voll in Ordnung.
Ja, ja, voll.
Ja.
Aber ich feiere Powerlifting ja trotzdem nach wie vor. Also ich schaue mir auch immer gerne dann, wenn jetzt irgendwie Worlds sind oder so, sogar die Zusammenfassung an. Also da bin ich schon noch nerdy genug. Und man muss dazu sagen, also sorry an all den Podcastern, aber Powerlifting ist halt ein saulangweiliger Sport zum Zuschauen.
Auf jeden Fall. Ist es auch, auf jeden Fall. Also, Alter, stell dir mal vor, stell dir mal vor, du bist jetzt für jemanden dort und willst zuschauen und dann hat diese Person 9 Versuche und du wartest gefühlt 4 Stunden darauf, dass jeweils 9-mal eine Minute diese Person auf der Plattform steht.
Ja, wenn du nichts mit dem Sport zu tun hast, sonst ist das richtig langweilig. Ja. Außer es werden krasse Gewichte bewegt, dann kann ich mir noch vorstellen, ich glaube, so eine Worlds oder so kann man sich auch als Externer anschauen, weil man dann wirklich diese absurden Leistungen sieht. Aber so eine Landesmeisterschaft Baden-Württemberg als einer, der wirklich gar nichts damit zu tun hat, dem ist das, glaube ich, schon arg langweilig. Ja.
Ja.
Ich glaube, ja. Ja, ist voll normal. Ich glaube, das sehen alle so. Deswegen ist der Sport auch so klein, gehe ich mal von aus. Ja. Weil es braucht ja eigentlich nicht so viel, um Powerlifter zu werden. Es gehört ja jetzt nicht so viel dazu.
Ja. Ich würde ganz gerne unsere Abschlussfrage eigentlich stellen, weil wir sind jetzt schon eine Stunde in und ich glaube, das ist auch eine gute Länge. hast du nicht auf dem Schirm gehabt, wie lange das schon ist?
Krass, ja, nee, dachte ich jetzt nicht, aber okay.
Ja, okay. Und zwar,
das spricht ja nur für unser Gespräch eigentlich.
Ja. Und zwar, welche eine Sache sollte jeder deiner Meinung nach, der Krafttraining betreibt, über Biomechanik wissen, oder über menschliche Bewegung wissen, um einfach langfristig ja leistungsfähiger sein zu können?
Das ist die Abschlussfrage, oder was? Also willst du, dass wir jetzt noch mal eine Stunde quatschen, oder? Die eine Sache, die einen auch noch langfristig leistungsfähiger macht.
Ja, wir wollen jetzt, dass du hier den Heiligen Gral auspackst.
Ich merke schon. Ich würde sagen, wir müssen verstehen, und das ist jetzt vielleicht ein bisschen deep und
ist auch voll okay.
Wir sollten verstehen, dass Bewegung immer ein Prozess der Selbstorganisation ist. Wir müssen verstehen, dass unser Bewegungssystem Bewegungen einfach macht und dass wir, glaube ich, weniger willentlichen Einfluss auf Bewegung haben, als wir oft denken. Das meiste passiert und natürlich üben wir Sachen und dann passieren diese Sachen besser. So, das ist Training. Aber am Ende runtergebrochen ist Bewegen immer ein Prozess der Selbstorganisation. Und wenn jetzt noch jemand zuhört, dann denkt der oder diejenige sich wahrscheinlich, was labert der Typ. Aber für mich ist das, also wenn man das wirklich akzeptiert und versteht, dann ist das wichtig, weil das verändert meiner Meinung nach komplett die Sicht auf, wie du dich bewegst und Training und dann eben auch vielleicht sowas wie Powerlifting. Weil ich glaube, wir haben oft so das Gefühl oder die Denke, dass wir immer alles im Griff haben und alles mit unserem Gehirn und unseren Gedanken steuern. Und das ist eine Illusion. Und da kann man mal drüber nachdenken und vielleicht verändert das ein bisschen was an deinem Trainingsapproach. Vielleicht, um wieder die Brücke zurückzuschlagen, vielleicht ist sowas wie ein Atemdrill total sinnvoll, weil du an gewissen Bewegungsoptionen arbeitest. Und du fütterst damit deinem System mehr Optionen, die dein System dann nutzen kann in diesem Prozess der Selbstorganisation, weil immer so funktioniert das einfach. Und es ist das ist einfach ein Grundgesetz von Bewegung. Wir können uns nicht selbst organisieren in Bewegung. Und Bewegen ist deep, ist komplex. Niemand versteht so wirklich, wie es funktioniert. Wir können uns dem Ganzen immer nur über Modelle nähern, über Grundprinzipien nähern, wie zum Beispiel das Grundprinzip, was ich jetzt gerade beschrieben habe, Selbstorganisation. Und ich glaube, wir sollten uns von diesen Grundprinzipien leiten lassen in unserem Trainingsprozess und weniger von gelernten Methoden, Dogmen und Systemen.
Nice.
Das ist doch gut. So. alle, die jetzt
hätte auch ein Einstieg, hätte auch ein Einstieg sein können, um das Fass aufzumachen.
Ich kann auch nicht anders. Wenn ich über Bewegen rede, dann muss ich immer so ein bisschen pseudophilosophisch werden. So, ich liebe den Scheiß einfach, es tut mir leid.
Ja, aber das merkt man auch, da ist da Leidenschaft hintersteckt.
Ja. Sollten wir vielleicht nochmal irgendwann eine Folge machen, wenn du Bock hast. So in, keine Ahnung, einem halben Jahr, bis der letzte Zuhörer die Folge auch verdaut hat.
Ja, ihr könnt ja dann die Analytics checken und dann sehen, dass halt so die Folge halt so drei Leute angehört haben. Und dann könnt ihr euch auch gerne nochmal überlegen, ob ihr wirklich eine zweite Folge mit mir machen wollt.
Unser Podcast wird eigentlich von vielen Leuten gehört. Bereit, also.
Ja, es sind vier, die zuhören und drei werden das auch durchziehen.
Ey, ist eine krasse Quote, 75% ist richtig sick.
Du, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Wenn man dich noch irgendwo, ich glaub, das hatten wir doch nicht, ne? Wenn man dich noch irgendwie finden möchte oder euch, MTMT, kannst du ja gerne mal kurz irgendwie einen Shoutout bringen, Instagram oder sonst was.
Ja, Shoutouts at mtmt.gym ist der Instagram-Handle, mtmtpodcast, wenn ihr Bock auf viel philosophisches, bewegungsnerdiges und trainingsspezifisches Gerede habt.
So wie und, hier nur noch deeper.
Ja, jede Woche so ungefähr. Ich meine, ihr habt ja einen Einblick davon bekommen, was für Themen ich irgendwie feiere und wie ich mich denen näher. Und mir persönlich könnt ihr auch auf Instagram folgen. Ich bin @coachquees. Da haue ich auch regelmäßig irgendwie meine wirren Gedanken zu den Themen Sport, Training, Bewegung, Biomechanik und so weiter raus.
Die Maxi dann nutzt, um seine Sachen zu stützen.
Nee, da nehme ich immer MTMT. Oder?
Ach so.
Ja, wofür steht MTMT eigentlich?
Muskeltraining.
Ehrlich?
Nein.
Ich hätte es dir abgekauft.
Also schon geil. Ganz ursprünglich, das ist ja dieses die Online-Business MTMT ist ja quasi entstanden aus dem Gym, in dem ich eben vor 10 Jahren angefangen habe. Und das Gym vor guten 14 Jahren wurde es gegründet. Und das Gym hieß eben MTMT Gym und damals stand MTMT für Method to Metabolic Turbulence. Und weil es offiziell dafür steht, sagen wir niemals, was es eigentlich bedeutet, sondern sagen eben Sachen wie Muskeltraining oder Menschentraining oder mehr Training, mehr Turbo, solche Sachen halt. Männertraining, ja, Mädchentraining.
Mehr Training, mehr Turbo finde ich aber auch sehr geil.
Ja, mehr Training, mehr Turbo ist gut. Ich hätte jetzt irgendwas gedacht mit München, dass München da irgendwie vorkommt.
Münchentraining auch gut, ja.
Alright.
Gut, dann, liebe Leute, lasst eine 5-Sterne-Bewertung da. Wenn Fragen aufgekommen sind, gerne an uns richten oder eben an die Jungs von MTMT, von Muskeltraining. Und damit herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Danke und tschüss.
Okay, bye.